Das ist richtig schlimm.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe des Counterclockwise Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, David.
Einen wunderschönen guten Tag, Daniel. Und wir dürfen nun legal in den Vereinigten Staaten trinken.
Oh Mann, wie verkopft ist es eigentlich? Und ja, ich habe gerade verkopft benutzt. Wie merkwürdig ist es eigentlich, dass die mit 16 Auto fahren können und mit 21 erst saufen dürfen? Das sagt uns doch alles, was wir über Amerika wissen müssen, oder?
Naja, Daniel, auf der anderen Seite, wie allmann ist es, verkopft zu sagen?
Ja, das stimmt wohl. Ich habe einfach zu viel gemischtes Hack gehört. Bin gerade ein bisschen auf Entzug, weil die ja in der Sommerpause sind. Im Gegensatz zu uns übrigens, wir machen keine Sommerpause. Wir sind immer für euch da. Also,
oder wir machen Pause, wann auch immer.
Ganz genau, wir machen Pause, wann wir halten. Bock haben. Richtig.
Unangekündigt.
Ja, so ist das. So ist das, wenn man busy ist und wenn man wichtig ist, dann kann man nicht einfach immer sagen, ja, alle zwei Wochen, alle Woche oder so. Nee, bei uns, wir gucken, wie es geht. Und dafür sind wir sehr konsistent in letzter Zeit. Also, ne, sollten wir uns selber ein bisschen auf die Schulter klopfen.
Ja, sagt niemals, ihr hättet überhaupt nichts von uns bekommen. Auf jeden Fall zu der Verkopfungsgeschichte. Ich weiß gerade gar nicht, ob das, also keine Ahnung, ist... Also ich weiß, wir konsumieren beide Alkohol, deswegen ist es, und ich wahrscheinlich sogar in höherem Maße als du, deswegen ist es höchst heuchlerisch, das zu sagen, aber sollte man wirklich von einer tödlichen Droge so davon sprechen, im Gegensatz zu einer Erlaubnis, ein Kfz-Fahrzeug zu fahren, sollte man es überhaupt in den gleichen Vergleich bringen? Weil das eine ist ja einfach nur, wie schnell kannst du dein Leben schneller beenden? Gut, wenn du scheiß Auto fährst, dann kannst du es auch sehr schnell beenden, aber das ist eine komplett andere Geschichte.
Ja, außerdem ist es ja tatsächlich so, dass dass deutlich mehr Menschen durch Alkohol und die Spätfolgen davon ums Leben kommen, als im Straßenverkehr. Der Straßenverkehr ist ja tatsächlich relativ sicher. Was man manchmal nicht glauben mag, wenn man selber Auto fährt und sieht, wie die anderen Menschen so Auto fahren, aber tatsächlich...
Oder Fahrrad fahren.
Oder LKW fahren. Aber tatsächlich ist es ja einigermaßen... ist es einigermaßen in Ordnung und es passieren relativ wenige Unfälle und das finde ich ganz faszinierend, weil ich selber war schon mehrmals in einer Situation, wo ich einen krassen Fehler gemacht habe und irgendjemand anders aufgepasst hat und deshalb nichts Schlimmes passiert ist und genauso andersrum war ich schon in einer Situation, wo jemand anders Mist gebaut hat und ich aber aufgepasst hat. Also das funktioniert schon irgendwie ganz gut, außer dann in den wenigen schlimmen Fällen, wo es nicht funktioniert.
Das stimmt. Aber da ist dann vielleicht auch Alkohol im Spiel.
Da, genau, das ist ja auch, ne, das hängt ja auch immer so zusammen. Natürlich, betrunken fahren ist somit das Schlechteste, was man machen kann. Habe ich auch erst anderthalb Mal getan.
Was?
Ja, tatsächlich. Also, nein, nicht betrunken. Aber also einmal hatte ich tatsächlich mehr getrunken, als ich hätte.
Drei Bier sind kein
sollen.
Bier.
Genau, man sagt ja immer so, ein Bier ist okay und vielleicht noch irgendwie anderthalb oder so.
Nach einer Maske kann man noch Auto fahren. Wer hat das nochmal gesagt? Ich glaube, das war der frühere Verkehrsminister oder irgendwie sowas, oder?
Der Verkehrsminister, ernsthaft?
Ja, ich glaube, es war auch CSUler, also das erklärt dann so ziemlich alles. Ich glaube, das war auch so im, deswegen hat er ja auch Maske gesagt, weil...
Ja, genau. Nee, aber ich hatte irgendwie drei Cocktails gehabt. Und ich habe mich tatsächlich, und ich war danach, also ich habe dann eine Zeit lang nichts getrunken und viel Wasser getrunken und war irgendwie eine Zeit lang an der frischen Luft spazieren und so. Und ich habe mich wirklich mega klar gefühlt. Und ich habe mich auch, als ich dann im Auto saß und gefahren bin, hatte ich in keinem Moment das Gefühl, dass ich irgendwie nicht die volle Kontrolle hätte. Aber trotzdem war es natürlich zu viel und hätte ich nicht machen sollen. Und ja, es ist gut, dass nichts passiert ist, weil sonst hätte ich mir das nie verziehen. Aber jetzt habe ich die Lektion, glaube ich, gelernt, dass ich das nicht mehr machen werde. Apropos...
Und Katzen sind auch keine Menschen, von daher.
Genau, also einem Menschen ist nichts passiert, sagen wir es so. Apropos betrunken fahren, stopp mich, wenn ich die Geschichte schon hier erzählt habe. Aber meine Freundin hat mir erzählt, die war in Australien und in the middle of nowhere, irgendwo im Outback, wo wirklich zwischen den Städten ganz, ganz viel Platz und ganz, ganz viel Wüste ist. Und da war irgendwo ein, so eine Bar, wo man dann eben auch was essen konnte. Und da haben sie gestoppt auf ihrer langen Reise und haben dort einen Menschen kennengelernt, einen Mann, einen Australier, der sehr, sehr, sehr betrunken war. Und dann haben die sich ein bisschen mit dem unterhalten und es war ganz witzig. Und dann haben sie den gefragt, sag mal, wo wohnst du denn eigentlich? Wie kommst du jetzt nach Hause? Ja, mit meinem Flugzeug. Und dachten natürlich, ne, der Typ ist besoffen, okay, ganz guter Witz, schön trocken vorgetragen und so. War ernst gemeint, der Typ ist dann tatsächlich rotzevoll in sein Flugzeug gestiegen und damit nach Hause gefahren, weil der war wohl irgendwie Farmer und hatte eben dieses Flugzeug zum Düngen oder was auch immer.
Ja.
Ja, und ist dann damit dann auch mal kurz zur Kneipe rübergeflogen, weil der halt so weit abseits von allem wohnte, dass das halt für ihn die einzige Option war.
Ja gut, ich meine, dann ist es ja auch wieder, also ich meine, okay, wenn du dich nur selbst damit gefährdest, in Anführungsstrichen, dann ist es ja, also keine Ahnung, dann ist immer noch scheiße, aber dann leidest zumindest nur du unter deiner Dummheit.
Ja, er hat sich zumindest nicht in den öffentlichen Straßenverkehr begeben, ne, und da irgendwie dann...
In den öffentlichen Flugverkehr.
Ja, aber ich glaube, da ist es, da ist die Dichte nicht so ganz groß.
Ja, wer will schon nach Knast England, da hast du recht.
Ja. Genau. Ah, schön. David, klassische Frage zum Warmwerden.
Mhm. Du hast... Aber ist doch schon so heiß, Daniel.
Ja, das
ich schwitze mir die Eier ab, ey.
Es ist mutterheiß, ey. Ich habe auch, wie das ja vorgeschlagen wird, tatsächlich alle Fenster zu und alle Gardinen davor. Und dann Vorhänge, meine ich. Gardinen sind ja diese frizzy Dinger, die so ein bisschen aussehen wie so Spitzenunterwäsche. Sowas habe ich nicht, aber ich habe Vorhänge. Und es ist halbwegs erträglich, aber es ist auch im Sitzen einfach heiß. Und sobald ich anfange, mich zu bewegen, schwitze ich. Anyway, du hast die Wahl, entweder Geschlechtsverkehr mit einem Schaf zu haben und keiner weiß davon, oder zweite Option, alle denken, du hattest Geschlechtsverkehr mit einem Schaf, hattest du aber gar nicht. Wofür entscheidest du dich?
Also, Daniel, ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich mit dir schon darüber geredet habe, aber...
Aber du hattest tatsächlich mal was mit einem Schaf. Nee, hast du mir noch nicht erzählt.
Nein, ich komme nicht aus Wales, ich bitte dich. Nein, aber...
Oder Bayern.
Oder Neuseeland?
Ja, da sind auch viele Schafe.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, noch nicht darüber geredet, aber man muss ja bedenken, früher, ganz früher in der Zeit vor Kautschuk, vor sonst was, vor Latex-Gedöns, oder ich glaube, es war auch eine Option, wenn du halt gegen Latex allergisch warst, wurden ja wohl mal Kondome aus Schafsdärmen gemacht.
Irgendwie sowas in der Art, irgendwelche Tiereingeweide, ja.
Ja. Also, wenn ich früher geboren worden wäre, hätte ich ja schon indirekt Sex mit einem Schaf gehabt.
Ja, aber indirekt.
Ja. Also, ich bitte dich, ob das Vieh jetzt sich noch wehren kann oder... nee, warte, Moment, das... vergiss diesen Gedanken. Aber ich meine, das dann ist ja auch scheiße. Also ich meine, du willst ja von niemandem als Schafsficker bezeichnet werden, obwohl du es nicht warst und obwohl es dir und wo es dir niemand glauben würde, dass du es dementierst.
Ja, aber ich würde auch tatsächlich ungern ein Schaf ficken, muss ich sagen.
Ja, aber ich meine, komm, es weiß ja niemand.
Besser als nix, ne? Ja,
besser widerwollig als dauermollig. Keine Ahnung.
Bisschen Fettshaming hatten wir auch lange nicht mehr, schön. Ah, geil. Ja, cool, gut zu wissen. Zu dem Thema. Es war ja letzte Woche Montag, war Amazon Prime Day Sale. Und
okay, was?
Wusstest du das nicht oder bist du davon verwundert, dass
ich das... Nein, aber wie kommst du jetzt von Schafe bumsen auf Prime Day? Das frage ich mich. Hast du das, wenn das Schaf als Computerspiel gekauft oder was?
Nee, pass auf. Und da habe ich mich halt mal ein bisschen nach Schnäppchen umgeguckt, ich alter Schnäppchenjäger. Und bin tatsächlich auch ein bisschen eskaliert und habe viel zu viele Sachen gekauft, die ich nicht brauche. Scheiß Konsumgesellschaft. Auf jeden Fall.
Ich habe gar nichts gekauft. Ich bin arm.
Ja, aber Gerade dann könnte man da ja vielleicht irgendwie günstige Sachen kriegen. Aber egal. Auf jeden Fall gab es eben auch die Kategorie, weiß ich nicht, wie sie hieß, irgendwas mit Erotik.
Schafskondome.
Nee, sei Erotikzeug. Und da gab es erstens so 50er-Packungen Kondome, wo ich erst
Aha.
überlegt habe, ja, das ist ein ganz guter Preis, aber dann waren es Billy Boys und ich mag Billy Boys nicht, dann habe ich die nicht bestellt. Aber vor allem gab es dort Flashlights in verschiedensten Varianten und relativ günstig, also dann so auf 30 € reduziert, was für die High-Class-Varianten ja schon ganz günstig ist. Und dann habe ich mich gefragt,
Wie teuer sind Flashlights?
ja, anscheinend, also diese coolen Dinger, die dann auch noch so, die haben noch so, so einen Motor quasi und dann hast du da so Vibrationsmassagefunktion und so weiter. Genau, das ist dann anscheinend nochmal ein ganz anderes krasses Erlebnis. Und
Okay, ich dachte, du würdest jetzt so sagen, so ein Bierhelm, der dabei ist oder so, keine Ahnung.
nee. Und da kannst du dann den einen Teil auch rausnehmen, das Spundloch und den in der Spülmaschine reinigen und so weiter.
Ich dachte, es wäre normal bei denen.
Ja, ich hoffe. Okay, gut. Dann ist das nichts Besonderes. Naja, anyway, da waren die so reduziert. Und dann habe ich mir gedacht, also irgendwie fände ich es schon nicht uninteressant, das mal auszuprobieren. Einfach zu gucken, wie das ist. Aber dann dachte ich mir, erstens 30 € für mal ausprobieren ist schon viel Geld. Vielleicht gefällt es mir ja gar nicht. Vielleicht will ich es ja eigentlich gar nicht haben. Und zweitens möchte ich eigentlich nicht, dass wenn irgendwelche Menschen mich zu Hause besuchen, dass die dort mein Flashlight finden.
Okay, Daniel, jetzt mal ganz, ganz ehrliche Frage. Durchsuchen alle Menschen, die dich besuchen, zuerst alle deine Schubladen und Schränke? Weil das ist nicht normal. Die sind nicht deine Freunde dann. Und wenn sie Sachen mitnehmen, dann sind die meistens auch Einbrecher.
Ich verwechsel das immer, Freunde und Einbrecher. Ja, scheiße. Ich biete dann auch den Einbrechern immer was zu trinken an und schmeiß die Freunde raus und ruf die Polizei.
Das
Shit.
ist.
Nee, aber weißt du, weiß ich nicht, wenn das in meiner Nachttischschublade ist und ich dann Damenbesuch habe und die Dame eben mein Flashlight sieht, ich weiß nicht. Und dann dachte ich mir,
Ja.
eigentlich sollte mir das nicht unangenehm sein, weil genauso wenig fände ich es merkwürdig, wenn ich zu einer Frau nach Hause komme und die Nachttischschublade öffne und da ist ein Dildo drin. Würde mich in keinster Weise irgendwie schockieren oder negativ überraschen oder so.
Ja gut, wenn er jetzt 30 Zentimeter lang ist, dann eventuell doch, aber
Boah, weiß ich auch nicht. Ich meine, muss ja nicht ganz
ja
reinschieben.
gut, dann bist du halt gut bestückt. Was kann ich denn dafür?
Richtig. Ja, und dann, das fand ich aber, habe ich so meinen eigenen Alltagssexismus mir selber gegenüber festgestellt, dass ich einer Frau zugestehe, ein Dildo zu haben, aber dass ich mir selbst als Mann nicht zugestehe, ein Flashlight zu haben.
Aber ich meine, es gibt ja auch noch, beziehungsweise das Witzige, ich habe die Tage, beziehungsweise habt ihr den Artikel noch nicht zu Ende gelesen, aber den Artikel habe ich auch schon seit 2 Jahren gefühlt offen in meinen 1000 Tabs bei Firefox. Das ist auch ein Artikel darüber, wo eine Frau sich mega darüber aufregt, dass erstens so dieses typische Bild von Männer-Sex-Toys einfach ist, das ist ein Loch oder das ist irgendwie was Vaginaförmiges, was halt durch diese Flashlights klar gibt's, aber dann gibt's halt auch noch andere Varianten, die halt komplett anders aussehen. Und dann auf der anderen Seite findet sie es halt scheiße, dass Männer halt so komisch angeguckt werden oder so als, keine Ahnung, Notgeil oder sonst was betitelt werden. Obwohl so ziemlich jede Frau auch ein Sextoy in der Schublade hat, das entweder einem Penis nachempfunden ist oder halt auch was anderes ist.
Ja, ich meine, so Vibratoren sehen ja dann auch nicht immer aus wie Penisse oder sind dann ja nicht auch immer Dildos und so. Also ja, aber sehe ich genauso, ne? Und wie gesagt, ich würd keiner Frau irgendwie absprechen, einen Dildo zu haben oder so. Fänd ich gar nicht komisch, soll sie machen. Zumal es ja, also weiß ich nicht, für den Mann bei der Selbstbefriedigung ist es ja irgendwie einfacher, manuell die Vagina nachzu machen, als für die Frau eben das männliche Geschlecht. Ja. Naja.
Wieso? Die können doch die Faust, also.
Ja, aber da musst du schon irgendwie dich sehr zusammenkrümmen und so, also weiß ich nicht. Um dann, dass dann, du willst ja auch der Einfallswinkel muss ja auch richtig sein, weißt du, und um das mit deiner Hand zu machen, das ist nicht so einfach.
Ja, gut, aber ich meine, keine Ahnung, essen Frauen keine Gurken?
Ja, genau, aber du willst ja auch nicht immer irgendwie das Gemüsefach plündern, ne?
Also, keine Ahnung. Du kannst sie ja danach noch essen.
Ja, man kann ja ein Kondom auf die Gurke ziehen.
Ja, eben. Das ist, also dann ist ja, also dann Mantau.
dann ist alles ganz safe. Ja.
Ja.
Und apropos
Billy. Dann kannst du auch nicht schwanger werden.
Ja.
Von einer Gurke.
Stimmt, dann kriegt man ganz viele Gurkenbabys.
Ja. Ja. Sind das dann so Gürklinge? Oder Gurkinger? Keine Ahnung, wie nennt man Babygurken? Sind das dann so, keine Ahnung.
Gürkchen. Bringt man die dann auch zur Babyklappe, wenn man die nicht haben möchte?
Oh, das finde ich witzig irgendwie. Also,
wenn einer so kleine Cornichons, so kleine Gewürzgurken in die Babyklappe legt.
Boah, was riecht hier so?
Schöne Spreewaldgurke.
Oh ja. Oh, der ist ja schon ausgewachsen. Oh, guck ihn hier an.
Genau. Ja, und apropos 50er-Packung Billyboy-Kondome, ich hab's dir schon geschickt, aber ich hab's noch nicht erzählt, für die ganz treuen Counterclockwise-Hörer, ihr werdet euch erinnern an unser Hörbuch, was wir hier vor kurzer Zeit mal gemacht haben, wo es darum ging, dass jemand ein abgelaufenes Kondom zu Hause findet und ihn das in eine tiefe Existenzkrise wirft. Und rate mal, was ich vor ein paar Tagen zu Hause gefunden habe. Richtig, ein Kondom mit dem Ablaufdatum Juli 2019, also dieser Monat. Und David hat die völlig berechtigte Frage gestellt, heißt das, das läuft am Anfang oder am Ende des Monats ab? Heißt das, ich kann das jetzt noch ein paar Tage benutzen oder eben nicht? Das ist eine sehr wichtige Frage.
Ich fände es ja wirklich witzig, wenn es so am 1. August, also wirklich so zum Mitternacht, einfach zu Staub zerfällt. So, einfach so, es ist noch bei dir da drauf und dann fällt es einfach so ab und du bist einfach so wie, nein!
Boah, das wäre das richtige Living on the Edge, wenn du so um, weiß ich nicht, 23.55 Uhr am letzten Tag des Monats Juli anfängst mit dem Kondom Sex zu haben und dann, genau, 5 Minuten nach Mitternacht oder so, dass sich dann auflöst oder dass dann seine Gültigkeit verliert.
Oder deinen Penis frisst. Nee, warte, das ist was anderes.
Ich könnte, ja, vielleicht ist das auch das, was Kondome können halt nur so lange gebändigt werden, die kriegen so ein Betäubungsmittel, die kleinen Kautschuk-Dämonen. Und wenn die fertig sind, also wenn das Betäubungsmittel abläuft, das ist, wenn das Kondom abläuft. Weil eigentlich, warum kann ein Kondom ablaufen? Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass das Gleitgel, was da ja immer drauf ist, irgendwie dann nicht mehr gleitet oder so.
Das kann natürlich sein. Da bleibst du auf einmal drin stecken. Das will natürlich auch niemand.
Ja, richtig. Ja, was heißt stecken bleiben? Aber das, wenn das dann trocken wird, dann wird es für alle Beteiligten sehr unangenehm. Ich sage bewusst alle Beteiligten, denn man kann ja auch mit mehr als zwei Menschen Sex haben.
Aber ich dachte, es würde einfach nur für beide Beteiligte des Sexes unangenehm werden.
Ja.
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 Gut. Okay. Aber ich meine, wie soll die dritte Person bitte von einem Kondom über deinem Penis beeinflusst werden? Sag mir das mal bitte.
Du kannst ja, hast du es nicht mal, ne, Wechselstoßen war was anderes, ne? Aber du kannst, was? Du hast mir doch mal das Wechselstoßen erklärt, oder? Ne, warst Nein, du das gar war nicht? Oh mein Gott, das war jemand anders. Oh mein Gott, David, ich habe letztens von der Praxis des Wechselstoßens erfahren, wo du in klassischer Doggy-Stellung abwechselnd in die eine und in die andere Öffnung eindringst.
Okay.
Übrigens aus hygienischen Gründen nicht zu empfehlen, weil die Darmbakterien in der Vagina nichts zu suchen haben, liebe Hörer da draußen.
Ach, das ist doch, also, wenn du dir die ganzen Pornos ansiehst, das machen die doch auch.
Ja, aber die...
Und einige gehen auch Arsch zum Mund.
Ja, also, bitte. Ja, aber in Pornos gelten ja zumindest in den einigermaßen ethisch produzierten Pornos, was ja nicht die sind, die du guckst möglicherweise, aber...
Die christlichen.
Richtig.
Mit den Nonnen, genau.
Das sind die ganz schlimm. Nee, aber in den allermeisten, in den vernünftig produzierten Pornos gelten ja ganz krasse Hygienestandards und da wird sowas von das Arschloch vorher ausgeschrubbt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also da ist es noch okay.
Ich dachte, die kriegen einfach nur, wie heißt das nochmal?
Ein Einlauf.
Ausgespült wird. Ja, aber es gibt auch noch einen anderen, eine andere Betitelung dafür. Die fand ich irgendwie witzig, aber die fällt mir nicht mehr ein.
Für Einlauf?
Ja, für Einlauf. Enema.
Enema, ja, genau, ist einfach so Englisch. Ist Darmspülung kann man auch sagen.
Ja, gut, okay. Aber ich sag mal so, ich glaube, wobei Enema klingt jetzt auch nicht sonderlich gut, aber...
Ist einfach das englische Wort, ne?
Ja, ich dachte, das wäre auch das Deutsche irgendwie dafür.
Nö, das deutsche Wort ist, also kann ich aus meinem Zivildienst im Krankenhaus, da haben wir das Einlauf genannt. Und das war ich einmal im Ferienlager, nee, einmal im Zivildienst.
Hast du auch einen Einlauf gekriegt von deinem Ausbilder?
Genau, und ich hab's genossen. Nee, also, und leider auch nicht von der süßen Krankenschwester, aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Aber das wäre doch noch viel schlimmer.
Wenn die mir einen Einlauf verpassen würde?
Ja, klar.
Boah, ich weiß nicht. Kann man.
Dann noch lieber vom alten Arzt, der nicht mehr richtig gerade ausgucken kann oder so.
Ja. Nee, aber auf jeden Fall war ein Tag auf der Station im Krankenhaus und da war eine alte Person und die brauchte anscheinend dringend einen Einlauf. Und die Krankenschwester, die dafür zuständig war, zog sich ein paar Handschuhe an, dann zog sie sich ein zweites Paar Handschuhe an und dann zog sie sich ein paar riesige Handschuhe an, die wirklich bis zum Ellbogen gingen und dann ging sie ans Werk. Also, die war gut vorbereitet und dann kam sie irgendwann aus dem Zimmer raus und meinte, Leute, die hört gar nicht mehr auf zu scheißen.
Oh, schön. Ah, das sind so klassische Geschichten aus dem Krankenhaus, die man auch liebt, einfach nur.
Ja, also allein deshalb ist es schade, dass der Zivildienst abgeschafft wurde, weil, hat auf jeden Fall die Leute geprägt und im mindesten Fall zumindest coole Geschichten für den Rest des Lebens zu erzählen gegeben.
Wobei ich ja wirklich jedem empfehlen würde, irgendwie, also nach der Schule so einen Bundesfreiwilligendienst zu machen. Nicht unbedingt, weil ihr gut bezahlt werdet, weil das werdet ihr nicht, aber weil es halt auch eine gute Erfahrung ist auf jeden Fall.
Ja, total wichtig. Ich finde es auch eine totale Schande, dass es abgeschafft wurde, weil es einfach, also ich kenne so viele Menschen, die das positiv beeinflusst hat und die das auf einen guten Weg gebracht hat in ihrem Leben. Also zum einen viele, die dadurch halt wirklich den Beruf oder das Feld gefunden haben, wo sie dann tatsächlich auch hinterher gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Ja, und einfach, weil mal ne, 9 Monate lang am Stück morgens aufstehen und irgendwo hingehen und was Sinnvolles tun, das ist für viele Menschen, glaube ich, eine extrem wertvolle Erfahrung.
Ja, und auch mal 8 Stunden am Tag arbeiten, ne?
Genau.
Das ist auch nicht schlecht.
Ja, nachdem man da in der Schule ja oft eher vor sich rumgepimmelt hat die ganze Zeit.
Aber vielleicht nicht für 2,50 die Stunde. Also das solltet ihr euch nicht antun, weil das habe ich gemacht und das war nicht geil.
Ja, das stimmt, aber das ist ja in der Regel noch ein Alter, wo es auch total okay ist, noch bei den Eltern zu wohnen, ne? So das Jahr direkt nachdem man die Schule
abgeschlossen hat. Ja, aber ich rede jetzt auch mehr davon, dass man da, also in meinem Fall war es zum Glück jetzt nicht so krass, aber dass man doch teilweise ziemlich ausgenutzt wird. Und dann ist ein 39-Stunden-Job oder ein 39-Stunden-die-Woche-Job, wo du am Ende des Monats 450 Euro rauskriegst, halt echt nicht so geil.
Ja, das stimmt wohl. Also es gab irgendwie noch die Möglichkeit, das aufzustocken, wenn man nicht zu Hause gewohnt hat. Dann hat man nochmal irgendwie einen Bonus bekommen. Oder tatsächlich, es gab auch die Möglichkeit, das habe ich jetzt hinterher herausgefunden, dass die einem eine Wohnung zur Verfügung stellen. Hättest du einfordern können?
Nein, das war nicht Zivildienst, was ich hatte, sondern Bundesfreiwilligendienst.
Ach so, okay, ja gut, im Zivildienst war das aber tatsächlich so.
Im Zivi hast du ja, glaube ich, auch mehr Kohle gekriegt. Also der letzte Zivi, der da war, also ich habe den letzten Zivi da noch mitgekriegt und der hat auch mehr Kohle gekriegt als ich.
Ja, irgendwie. Ach so, ich dachte immer, du hättest das als Zivildienst gemacht, aber klar, du bist ja jünger als ich, das heißt, du hast das freiwillig gemacht.
Ja, ich war gerade jung genug, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich noch zur Musterung musste, aber wahrscheinlich nicht hätte hingehen müssen, aber... Ja gut, jetzt hat mir zumindest mal irgendjemand Fremdes an die Eier gefasst. also...
Allein dafür hat es sich gelohnt, ja.
Nein, aber ich bin ja wirklich genauso in den Rahmen gefallen, wo das gerade abgeschafft wurde und wo ich quasi dann den Brief bekommen habe, nein, Sie müssen keinen Zivildienst mehr leisten, weil das bis zu dem und dem Datum abgeschafft wird und ja... Aber dann hatte ich halt nach der Schule keinen Studienplatz und irgendwie gar nichts und wusste halt gar nicht, wohin mit mir. Und dann war Bundesfreiwilligendienst dann doch ganz geil irgendwie.
Ja, genau. Es ist halt eine super Möglichkeit, auch wenn man einfach nochmal ein Jahr braucht, um sich zu orientieren, weil einem nach der Schule noch nicht klar ist, was man machen will. Dass man ja einfach nochmal ein bisschen Zeit hat, nachzudenken und sich umzuschauen, ne?
Implizierend, ich wüsste jetzt, was ich machen will, aber das ist eine andere Geschichte.
Aber zumindest bist du schon mal 1,5 Schritte weiter.
Ja, und 3 Schritte zurück oder so.
Ja. Ja, gut, aber so ist das ja oft im Leben, ne? Also, ich weiß nicht, ich finde eine ganze Zeit lang, und ich glaube, das ist natürlich auch von unserer Elterngeneration und deren Elterngeneration geprägt, war es total hoch angesehen, so einen super straighten Lebenslauf zu haben. Und du machst das und dann machst du das und dann machst du das und alles nimmt so seinen Ablauf. Schule, Ausbildung, Berufsleben, Familie gründen, Haus kaufen und dann irgendwann in Rente gehen. So alles so wirklich mit dem Maßband. Aber ich habe irgendwie viele Leute kennengelernt, die eine ganz, ganz andere Biografie haben, die auf den ersten Blick sehr durcheinander aussieht, aber die dadurch sehr coole Sachen erlebt haben und irgendwie, einfach ein viel spannenderes Leben hatten und auch einfach die Freiheit gelernt haben zu nutzen, die man ja eigentlich hat, denn wir leben in einer großen Sicherheit und eigentlich hätten wir die Freiheit, viel, viel, viel offener zu entscheiden, was wir mit unserem Leben machen. Wir haben immer so, also zumindest geht es mir so und vielen anderen Leuten auch, mit denen ich spreche, wir haben immer so ein bisschen diese Angst im Hinterkopf, dass wir müssen ja irgendwie für uns sorgen und wir müssen, ne, und dass der Lebenslauf muss gut aussehen und bloß keine Lücken haben und Sicherheit und so weiter. Und das ist auch total nachvollziehbar, aber eigentlich ist es nicht nötig, weil wir in einer super sicheren Situation sind und weil, wenn du kreativ bist und ein bisschen Energie hast und ein bisschen clever bist, dann findest du einen Job und dann findest du auch einen coolen Job. Egal, ob du 10 Jahre lang zwischendurch mal auf Bali am Strand rumgegammelt hast oder so.
Aber bist du dann irgendwie aus Bali verstoßen worden oder warum gehst du dann ins richtige Leben zurück?
Nö, weil du dir irgendwann vielleicht denkst, ich will wieder zurück nach Deutschland und ich will wieder... hab jetzt Bock, tatsächlich mal ein bürgerliches Leben zu führen, eine Zeit lang und irgendwie einen normalen Job zu haben, vielleicht eine Familie zu gründen oder so. Denn auch diese Entscheidung fürs Auswandern oder so, die muss ja auch nicht ewig sein. Kann ja durchaus sein, dass dir dann irgendwann Strand und aus Kokosnüssen schlürfen und so weiter, dir irgendwann auch auf den Sack geht und du Bock hast, nochmal was ganz anderes zu machen.
Ja, ich meine, keine Ahnung. Ich mag es halt gerne gefestigt, weil ich keine Veränderungen mag. Und deswegen verändert sich mein Leben seit gut 8 Jahren nicht. Das ist ganz gut. Was eine kleine Lüge ist. Ich meine, ich habe einen Podcast aufgezogen und ganz viel andere Scheiße an meiner scheiß Ernährung gestellt. Also insofern sind da genug Veränderungen drin. Aber warum nicht einfach dein Leben lang auf Bali gammeln? Ich verstehe das nicht. Ich meine, nur weil du bald mit den normalen Bürgern wieder abhängen willst, wieder ein bisschen dich festigen willst, vielleicht nicht, keine Ahnung, zum 5. Mal in der Frau Krabbe fressen willst, was weiß ich denn, was man auf Bali tut. Haben die auf Bali Krabben? Wahrscheinlich.
Ich bin ja immer so voller Tatendrang, dass ich kann ja auch ganz schlecht Urlaub machen und dementsprechend wäre das für mich gar nichts. Ich bin schon in diesem System hier ganz gut aufgehoben, also wo ich aber innerhalb des Systems durchaus immer wieder verschiedene Sachen machen kann und hier und da verschiedene Projekte machen kann oder so, aber das ist also so wirklich so ein entspanntes Leben oder viele machen das ja so, dass die jetzt, weiß ich nicht, bis die 40 oder 50 sind, richtig reinklotzen, gut Geld zurücklegen und dann irgendwo hingehen auf Kuba oder so, wo man mega günstig leben kann und dann da wirklich die letzten 20, 30 Jahre ihres Lebens von ihrem Ersparten ziemlich gut leben und gar nicht mehr arbeiten müssen. Aber ich glaube, da würde ich wahnsinnig werden.
Ach, wieso? Ein bisschen Kuba Libre schlürfen auf Kuba ist doch ganz geil.
Ja, aber nee, ich brauche irgendwie ein Ziel und ich brauche Projekte, ich brauche diesen Sinn, was oder das Gefühl, was zu erreichen und ja, das ist damit, glaube ich, nicht vereinbar. Das ist natürlich aber auch so ein Teufelskreis, weil wenn das eine Projekt abgeschlossen ist, dann suche ich mir immer sofort das nächste und oder vielleicht auch die nächsten drei. So, ne, also man... Oder ich zumindest, ich betrüge mich immer so ein bisschen, indem ich mir sage, so, das mache ich jetzt noch fertig und das wird geil und danach mache ich erstmal ruhig. Und natürlich mache ich das nicht, dann bin ich irgendwie 1-2 Tage ruhig und dann drehe ich durch und dann suche ich mir wieder was anderes.
Aber vielleicht brauchst du dann auch einfach nur jemanden, der dir auf die Finger klopft und sagt, nein, aus Daniel, aus. Nein, warum hast du schon wieder auf den Teppich gemacht? Was ist denn los mit dir? Ich drück deinen Kopf jetzt in das Urin rein. Warte, Moment, das waren Hunde, oder?
Ja, aber vielleicht wäre das, also weiß ich nicht, eine Person, ne, irgendwie, ne, die, mit der ich viel Zeit verbringe, zum Beispiel eine Partnerin oder so, die da ein Auge drauf hat und die mich so ein bisschen in Schach hält. Könnte sein, könnte aber auch sein, dass ich dann richtig aggro werde, weil ich das Gefühl habe, weil das kann ich nämlich auch gar nicht ab, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe und dass ich da dann noch viel trotziger drauf reagiere und noch 10 andere Sachen mir mehr überlege, die ich dann noch mache.
Lifehack an dieser Stelle. Mach's einfach so, dass sie es dir im Spielerischen macht. Oder okay, das klingt jetzt falsch. Dass sie es im Spielerischen, aber es geht auf eine ähnliche Spur. Du musst hier halt einfach nur irgendwas bestrafen, also irgendwie so ein langes Lineal oder so eine Reitergerte oder irgendwie so eine Bullenpeitsche oder sowas holen. Und dann hat's wieder so diesen leicht verbotenen sexuellen Touch dahinter. Und dann wirkt das auf dich gar nicht mehr so, als würde jemand dich einschränken, sondern wirst du auch gleichzeitig so ein bisschen geil darauf und dann stehst du vielleicht auch, wir haben ja schon am Anfang des Podcasts darüber geredet, dass eigentlich dich nur eine Frau mal richtig verprügeln muss und ich glaube, das ist so das Endstadium.
Ja gut, aber dann werde ich jedes Mal, wenn ich diesen Gedanken habe, dann werde ich ausgepeitscht und dann muss ich Sex haben. Ich glaube, das wird auf Dauer auch anstrengend, oder?
Keine Ahnung. Wie viel kann dein Körper ertragen?
Das erfahren Sie in der nächsten Episode.
Und wie tief kannst du gehen? Und vor allen Dingen, bist du überhaupt für die Rolle des Subs geboren? Oder bist du eher ein Dom? Oder bist du ein Switch? Oder was weiß ich was noch?
Boah, ich glaube es nicht. Ich glaube, ich habe weder das eine noch das andere versucht. Und bin, glaube ich, was das angeht, auch ein bisschen zu verklemmt. Also vielleicht, weiß ich nicht, wenn die richtige Person da wäre, die das von sich aus anspricht, würde ich das mal ausprobieren. Aber bisher ist es dazu noch nicht gekommen. Wobei ja Leute, die das machen, ich meine, die haben ja einen Grund, das zu machen. Wenn man da offen genug ist, sich darauf einzulassen, dann kann das ja wahrscheinlich auch geil sein.
Wahrscheinlich. Ich meine, ich habe es auch noch bisher noch nicht gemacht, aber ich finde die Idee relativ interessant, sagen wir mal so.
Ja.
Einfach auch, weil es diesen kleinen Rollenspielaspekt mit drin hat und dass du quasi als Person, die eigentlich in der Hierarchie in eurem Rollenspiel da unten ist, doch die größte Macht hast, weil du jederzeit sagen kannst, nein, halt stopp, so weit, aber nicht weiter. Das soll jetzt aufhören, ich finde das gerade nicht gut oder sonst was.
Ja.
Und insofern bestimmt halt die Person, die eigentlich unten ist, so das Geschehen am stärksten.
Ja.
Das ist halt auch eine sehr interessante, also keine Ahnung, wie man darauf gekommen ist. Klar, ich meine, man kann nicht einfach immer nur Leute unterdrücken und ja gut, warum auch einfach nicht? Ich meine, für die Vereinigten Staaten hat es lange genug geklappt, bis halt eine Revolte kam. Aber ich glaube, das führt nicht zu einer langfristigen und guten Beziehung.
Nee, außer es findet halt im Spiel statt und es gibt ganz klare Regeln dafür, ne?
Ja eben, deswegen sage ich ja, deswegen gibt's wahrscheinlich diese Dynamik auch einfach, weil natürlich muss die Person, die im Spiel die ganz klar schwächere Position hat, auch jederzeit sagen dürfen, dass das gerade ein bisschen zu weit geht eventuell.
Ja. Ich habe mal irgendwie, ich weiß nicht, wo das war, da hat eine Domina erzählt und die hat gesagt, es gibt Männer, die wollen einfach nur in eine Kiste eingeschlossen werden und die hat halt so eine Kiste und dann kommen die Männer und dann schließt sie die in die Kiste ein und dann lässt sie die da 8 Stunden drin und dann macht die Kiste wieder auf und dann kriegt die ein paar 100 Euro dafür. Das hört sich nach einem ganz entspannten Job an.
Ja. Ich frage mich aber, also muss man als so eine Frau, die diesem Job nachgeht, muss man dafür besonders aussehen oder reicht es den Männern halt einfach nur, dass halt diese starke weibliche Person sie unterdrückt?
Ich glaube letzteres, ich glaube dein Aussehen ist zweitrangig, ich glaube deine Persönlichkeit und halt die, ne, das die Rolle, die du spielst und wie gut du das tust, ist da ausschlaggebend.
Interessant. Ich meine, das Interessante an dieser Art von Sexarbeitern ist ja auch einfach, dass da meistens kein direkter Sex involviert ist. Also kein direkter Körperkontakt, ja, noch nicht mal. Das,
ja.
Die können den ja, so was weiß ich, die meisten müssen den ja noch nicht mal auf den Schwanz treten oder sowas. Die sitzen einfach nur daneben, schlagen einen sehr dominanten Ton ein und beleidigen die dann für eine halbe Stunde und der Typ kommt einfach von sich aus auf sich selbst oder so.
Ja, oder man im schlimmsten Fall muss man dem halt ein bisschen in den Mund kacken, ne?
Ja gut, aber ich glaube, das ist weniger Domina.
Also vom psychologischen Ablauf her ist das durchaus ein ähnliches Ding oder ein ähnlicher Kink. Es geht ja auch total um Erniedrigung und so.
Weiß ich nicht, ich meine, vielleicht finden es einige einfach geil, Scheiße zu fressen.
Halte ich für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Also gibt's bestimmt auch, es gibt bestimmt auch Menschen, die essen einfach gerne Kacke. Gibt ja alles. Aber ich glaube, die meisten Männer, die zu einer Frau gehen, um sich in den Mund kacken zu lassen, ich glaube, da geht's schon um Erniedrigung und um dieses Dominanzding.
Aber die Frage ist dann natürlich, wenn du so argumentierst, meinst du, also wenn man sich einfach nur mal anguckt, was es für Filmchen in der Pornoindustrie gibt, und ich meine, einer der größten Kritikpunkte an der Pornoindustrie ist, dass diese Filmchen, die da gedreht werden, meistens sehr erniedrigend für die Frauen sind und halt sehr erhebend für die Männer, dass Männer einfach dauerhaft auf diese Erniedrigung der Frau stehen, die darauf wichsen.
Das weiß ich eben nicht, weil es ist doch die überwiegende Zahl der Menschen, die zu einer Dominatrix gehen, sind doch Männer. Also Männer, die zu einer Frau gehen, um sich da erniedrigen zu lassen.
Ja, aber das ist auch irgendwie logisch in einer heteronormativen Gesellschaft, Daniel. Also das ist jetzt keine hohe Mathematik, die du da angeschlagen hast.
Nee, aber ich wollte ja nur zu dem sagen, was du gesagt hast, dass in Filmen ja oft, also in diesen Standard-Pornofilmen ja oft die Frauen die erniedrigte Position haben. Aber in der Realität, sag ich mal, ist es ja genau das Gegenteil. Das finde ich spannend.
Ja, wobei, weiß ich nicht, ob der also, das ist jetzt mal wieder so eine Sache, wo wir keine Zahlen haben, wo wir nicht darüber reden können, inwieweit da die Verteilung des Marktes ist oder sowas. Ich denke mal, es wird einfach beides geben. Das ist jetzt, glaube ich, noch nicht mal so das Problem, dass ist halt, dass da halt diese große Dissonanz herrscht, sondern dass halt einfach einige sich halt auch gerne einfach diese JOI-Videos ansehen, wo sie auch erniedrigt werden.
Ja, habe ich immer noch nicht ausprobiert übrigens.
Erniedrigt werden oder JOI-Videos?
Beides, aber ich spielte jetzt auf Letzteres an, weil du da ja in einer vorherigen Folge schon mal drüber gesprochen hast.
Ich meine, es gibt auch diese Videos, wo die Frauen tun, dass sie riesig sind und dich unter ihrem Fuß zerquetschen, indem sie auf die Kamera treten.
Also. Ernsthaft?
Ja.
Oh, geil, wie witzig ist das denn? Was ist das, so ein Baby-Ding, dass man sich quasi als man halt einfach körperlich ganz, ganz klein war, dahin zurückversetzt fühlt und die Frau dann eben als Mutterrolle ganz groß ist im Vergleich?
Und dann auf dich drauftritt? Hä, wo ist da der Zusammenhang, Daniel?
Ja, weiß ich nicht, aber vielleicht findet man das ja gut. Von der Mutter irgendwie erniedrigt zu werden. Ist ja durchaus, werden ja genug Menschen von ihrer Mutter erniedrigt, ne?
Ja, aber, weiß ich nicht, ob das mit babyhaften, ich glaube, das hat einfach was mit Machtlosigkeit zu tun und dass halt so eine Olle da quasi dir überhaupt die Aufmerksamkeit schenkt, dich unter ihrem Fuß zu zerquetschen, dass du halt einfach nur so ein Verlangen danach hast, erniedrigt zu werden, also so richtig erniedrigt, dass die über deinen Rücken läuft oder was weiß ich was. Oder, nee, das machen meist nur Chinesen beim Masseur.
Ich wollte gerade sagen, aber da kannst du besser zur Thai-Massage gehen.
Nein, aber das, ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der da mit reinspielt, diese ultimative Erniedrigung bis zum Tod. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Breathplay oder so ein Shit, wo dir halt wirklich der Atem abgeschnitten wird für eine gewisse Zeit und dich das dann erregt.
Genau, hast du ja mal erwähnt und ich glaube, da habe ich auch angesprochen, dass ich das von einer Freundin, ein Bekannter, also der Bruder von einer Freundin von ihr, der wurde mal tot in der Badewanne aufgefunden, weil er sich mit einer Plastiktüte über dem Kopf selbst befriedigt hat. Weil eben anscheinend das Gerücht umging, und das, ne, das stimmt ja auch irgendwie, dass dieses Erstickungsgefühl im Zusammenhang mit der sexuellen Stimulierung halt mega krass ist. Aber ist halt tatsächlich, er ist auch nicht da der Einzige, das ist tatsächlich schon öfters vorgekommen, dass dabei dann eben junge Männer erstickt sind.
Ist ja interessant. Moment.
Ja, und jetzt haben wir natürlich das Problem, scheiß Klimakrise und scheiß Fridays for Future, dass Plastiktüten überall abgeschafft werden. Ne? Wie sollen wir uns denn jetzt noch schön einen runterholen oder im Zweifelsfall umbringen?
Aber funktioniert das nicht bestimmt auch mit so Papiertüten? Also ich meine, es ist ja bestimmt nicht auf Plastik beschränkt.
Die sind halt ein bisschen durchlässiger, ne? Papier ist da schon safer, glaube ich. Aber man muss halt eine Mülltüte nehmen oder so, die sind ja immer noch aus Plastik.
Ja, genau. einfach schön in Mülltüten einkleiden, dann hast du auch schon direkt die Erniedrigung dabei und dann können dich auch direkt entsorgen damit. Ist alles super.
Oh, kannst du direkt auf die Verbrennungsanlage.
Aber wobei, eigentlich müssten Menschen ja auf den Kompostmüll, oder?
Ich weiß nicht, ob Menschen Biomüll sind, keine Ahnung. Boah, wichtige, was mir dabei einfällt, habe ich mich gestern mit einem Kumpel drüber unterhalten. Stell dir mal vor, also KI und so weiter ist ja gerade auf dem Vormarsch und wird immer besser und so. Und wir sind ja kurz da, also es gibt ja schon KI, die dazulernen kann. Und wenn wir jetzt mal denken, dass irgendwann, dass wir quasi, wir beauftragen eine KI damit, das die Klimakrise zu lösen. Was meinst du, wie lange es dauert, bis die zu dem Schluss kommt, dass die einzige oder die vernünftigste Lösung ist, einfach die Menschheit auszulöschen?
Das braucht nicht lange.
Ne?
Ich meine, überleg mal, du hast, es gab eine KI, also ich weiß gar nicht, ob du das davon gehört hast, aber es gab eine KI, die auf Twitter losgelassen wurde und die quasi alle möglichen Informationen des Netzwerkes irgendwie versucht hat, in sich reinzusaugen und sie wurde einfach rassistisch. Die musste wirklich innerhalb von, was weiß ich, ein paar Stunden abgestellt werden, weil die wurde halt richtig schnell rassistisch und halt beleidigend und alles.
Ja gut, weil die halt das aufnimmt, was sie da sieht und das ist ja einfach ganz viel eben dieser Inhalt, ne?
Ja, eben. Krass. Das fand ich aber sehr witzig.
Das
und
ist
ich glaube,
ja
dementsprechend dauert es keine Sekunde, bis das zu Skynet wird und es alle auslöschen will.
Das ist ja aber auch ein sehr interessanter Spiegel unserer Gesellschaft beziehungsweise des Internets, der einem da vorgehalten wird, ne?
Natürlich.
Ja.
Ich meine, in dem Fall war es Twitter, also das Müllloch der Welt, aber
was ja eigentlich gar nicht so groß ist. Wir ne, als international interessierte Menschen überschätzen wir das, glaube ich, sehr, aber Twitter ist in Deutschland noch sehr, sehr klein.
Ja, aber ich glaube, das liegt immer noch daran, dass die meisten Deutschen auf Facebook sich noch unterhalten. Zum Glück, weil dann kann man sie zumindest noch so halbwegs identifizieren.
Ja.
Aber ja, Twitter ist halt einfach gigantisch, weil auch weil du da halt wirklich so ziemlich alles ungefiltert raushauen kannst.
Ja.
Also du, das ist ja wirklich auch das einzige Social Network, was es dir erlaubt, Pornografie zu veröffentlichen, ohne dass du gesperrt wirst oder sonstiges.
Ich war total schockiert. Ich habe irgendwie ein bisschen auf Twitter rumgesucht. Und weiß ich nicht, ein paar, also ne, man folgt dann jemandem und dann sieht man, was der postet und dann kommentiert jemand, dass es findet man lustig, dann geht man auf dessen Seite und so weiter und so.
Und dann liken die auf einmal Sachen und dann denkt man sich, was macht der Mann da mit der Frau?
Genau, und dann verirrt man sich auf irgendwelche Seiten. Und da bin ich halt tatsächlich auf Seiten von irgendwelchen Cam-Models und so weiter oder Pornodarstellerinnen gestoßen, die da wirklich Material von sich auf Twitter öffentlich im Internet haben, frei zugänglich, wo sie nackt sind. Das hat mich sehr überrascht. Ich wusste bis dahin nicht, dass es erlaubt ist.
Und seitdem ist es dein liebstes Social Network von allen.
Ja, bis ich den großen Fehler gemacht habe, Donald Trump zu folgen. Und seitdem bin ich nicht mehr so oft auf Twitter.
Ah, weiß ich nicht. Donald Trump ist, keine Ahnung, wäre nicht so ein großer Typ, wäre sehr witzig.
Ja, genau, wäre das halt alles nicht echt und wäre der nicht der Präsident der mächtigsten Nation der Welt, dann wäre das alles extrem witzig, was er macht, ja.
Das mächtigste dritte Weltland ist dieser Erde auf jeden
ja,
Fall.
Ja, ey, tatsächlich, eine Freundin von mir kommt aus Kalifornien. Und die sagt auch immer, was viele Sachen angeht, wie Bildung und, wie heißt das, Gesundheitssystem und so weiter, sind die USA einfach echt ein dritte Weltland. Die hat mir das im Detail geschildert, die hatte irgendein Problem mit ihren Zähnen und die hat da so riesigen Ärger mit diesem Gesundheitssystem gehabt. Und zum Glück sind ihre Eltern ziemlich wohlhabend, weil sonst wäre das niemals möglich gewesen, das zu bezahlen und die hätte sich einfach für den Rest ihres Lebens verschulden müssen.
Ja, ich meine, ich erinnere mich an einen Tweet auch von einem Puerto Ricaner tatsächlich, der mal so geschrieben hat, wenn ich habe meinen Arm falsch bewegt und jetzt tut er mir an der Stelle weh. Damit muss ich nun scheinbar leben.
Ja.
Ja. Also es ist halt wirklich krass, da man Es gibt da zwar eine gewisse Art von Healthcare, aber das ist gegenüber dem System, was wir oder auch andere, also quasi fast ganz Europa hat, ist das ein Witz.
Ja, also mit der Ausnahme der Vereinigten Staaten, die da ja auch noch ein bisschen hinterherhinken. Aber ich war ja zum Beispiel in Finnland, habe da studiert ein Semester lang und Da bist du als Student automatisch krankenversichert und die haben eine eigene Klinik da gegenüber von der Uni und da gehst du hin und die haben auch eine Zahnklinik und so weiter und da gehst du hin und da wirst du umsonst gut versorgt. Das ist total cool.
Ich glaube, ich sollte in Finnland studieren. Das ist ja noch mal geiler als hier.
Ey, das ist sowieso, ne, wenn ich nochmal die, also wenn ich nochmal von vorne studieren würde, wenn ich nochmal irgendwie mit dem Wissen von jetzt 19 oder 20 wäre, ich würde im Leben nicht in Deutschland studieren, sondern ich würde auf jeden Fall mindestens irgendwie in Skandinavien studieren oder so. Weil ich in dem einen Semester, was ich da studiert habe, habe ich ungelogen mehr gelernt als im ganzen Grundstudium in Deutschland. Das ist der Hammer. Weil du da einfach, du sitzt in kleinen Kursen mit, weiß ich nicht, 8 bis 10 Leuten. Ab 12 Leuten werden die Kurse geteilt, weil denen da zu viel ist. Weil die sagen, so kann man halt nicht vernünftig lernen. Was völlig richtig ist, aber an den fucking Unis im Ruhrgebiet sitzen halt in den Seminaren, was ja eigentlich die Kurse sind, wo man miteinander diskutiert und sich austauscht, sitzen mindestens 50 Leute, teilweise viel, viel mehr. Und in den Vorlesungen dann 500 plus. Und ja, in Finnland hast du dann eben irgendwie so ein Team aus 8 bis 10 Leuten, die sind alle interessiert, die haben alle was drauf, denn in Finnland gibt es fucking Zulassungsprüfungen, wenn du an die Uni willst, was einfach die einzig vernünftige Lösung ist, weil du dann einfach mal 3-4 Monate lernen musst und zeigen musst, dass du für dieses Studium geeignet bist und nicht jeder Dödel, der ein Abitur gemacht hat an irgendeinem Berufskolleg, wo er es geschenkt bekommen hat, dann in der Uni rumsitzt und dir die Luft wegatmet, der du vielleicht einer von den wenigen bist, die da sitzen, weil die da Bock drauf haben und was lernen wollen. Ja, also in dieser Atmosphäre würde ich sehr, sehr gerne nochmal studieren und danach habe ich echt den Rest des Studiums in Deutschland immer mit einem weinenden Auge verbracht.
Wie viele Jahre danach hast du noch hier studiert?
2, glaube ich, aber ein großer Teil davon waren halt, waren dann Abschlussprüfungen, die dann auch nochmal ein ganzes Semester gedauert haben, so.
Ja, gut. Das ist ja immer noch eine ziemlich lange Zeit dafür, also.
Ja.
Ja, ich meine, ich verstehe dich. Ich meine, in meinem Studiengang ist es jetzt nicht so, dass Seminare so voll sind. Also vor allen Dingen im Master oder so habe ich gehört, dass da die Personenzahl deutlich, deutlich schrumpft. Also nicht ansatzweise so die 50 Leute, die du erwähnt hast. Mhm. Insofern freue ich mich da schon ein bisschen drauf. Ja, keine Ahnung. Ist halt, ja, so wie du es beschrieben hast, habe ich mich halt auch schon oft drin gefühlt, einfach weil Erstsemester und Zweitsemester Abfall sind.
Und selbst in den Niederlanden ist es was ganz anderes. Also ich kenne mehrere Leute, die in den Niederlanden studiert haben und die erzählen halt alle, die haben da Study Groups und dann kriegen die eine Aufgabe und dann in ihren Gruppen lösen die diese Aufgabe und der Dozent unterstützt die dabei. Und da bist du halt wirklich gefordert und da müssen alle irgendwie alle mitarbeiten und alle selbstständig arbeiten und da wird es, ja, ne, da wird es nicht so wie hier gemacht, wo es halt eine glorifizierte Vorlesung ist, wo du dann am Ende eine viel zu leichte Klausur schreibst.
Ja, aber seien wir mal ganz ehrlich, Daniel. Lieben wir nicht alle die viel zu leichte Klausur?
Es geht so, ehrlich gesagt, weil ich war halt wirklich gut in dem, was ich studiert habe und ich habe dann, weiß ich nicht, ich habe dann meine 1,0 geschrieben, aber der Depp neben mir, der wirklich viel, viel weniger drauf hatte als ich, hat auch eine 1,0 geschrieben, weil das Niveau halt so niedrig war. Also in meinem Studiengang wurden den Leuten aber die Abschlüsse wirklich hinterhergeschmissen, das war richtig inflationär. Das ist halt von dem, was man studiert, auch total unterschiedlich. Viele Freunde von mir haben Ingenieurswissenschaften studiert und da sieht's natürlich völlig anders aus. Wo halt einfach auch mal Leute durch eine Klausur durchfallen, auch schon mal dreimal und dann ist das Studium vorbei. Und bei dir gibt's ja auch so Aussiebklausuren quasi, ne, bestimmte Themen, wo dann wirklich auch eine hohe Durchfallquote herrscht.
Ja, klar. Ich meine, meine letzte Klausur ist eine, wo so eine Durchfallquote von circa 50% ist, bei jedem Mal.
Ja. Ja, siehst du mal. Das ist natürlich auch das Ding. Ich stelle es mir so vor, also ne, wie gesagt, in Finnland gibt's diese Eingangsprüfung am Anfang des Studiums. Und ich finde, wenn du da durch bist, dann hast du gezeigt, dass du es drauf hast und danach ist es halt die Aufgabe der Universität, dich auszubilden. Klar muss das auch abgeprüft werden, aber ich finde, dann muss nicht mehr gesiebt werden. Wenn die Leute einmal drin sind, dann sind sie halt drin. Das fänd ich eine vernünftige Lösung. Ne? Nicht, dass du irgendwie dann, weiß ich nicht, schon 3 Jahre in diesem Studiengang verbracht hast und dann an einer Klausur scheiterst.
Ja, das ist schon ein bisschen asozial. Manchmal. Also, keine Ahnung. Aber vielleicht warst du noch nie wirklich dafür gedacht. Wer weiß das schon.
Was war nicht wofür gedacht?
Ja, für den Studiengang. Vielleicht hast du es einfach nicht genug gewollt.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hast du einfach, ne? So wie BWL-Leute, die dann irgendeine krasse Mathe-Klausur schreiben müssen oder so. Oder oder ähnliche Beispiele, wo man ja auch oft, zum Beispiel die Biologen, die dann mit mir zusammen studiert hatten, da gab es dann eine, ich glaube, es war, was war es denn hier, Genetik oder so, irgendein Thema auf jeden Fall. Ganz viele andere Klausuren und Seminare waren ziemlich einfach, aber es gab halt diese eine Klausur, wo alle mega Schiss vor hatten, weil da viele durchgefallen sind.
Ja gut, ich meine, so eine Klausur gibt's halt immer irgendwie bei jedem Studiengang so ein bisschen.
Ja, ne? So ein Make-or-Break-Ding irgendwie.
Ja, was halt auch irgendwie jeder hasst und jeder wird von quasi den Vorjahren darauf vorbereitet, oh, das ist das schlimmste Ding überhaupt, sei bloß vorsichtig.
Ja.
Ja.
Du hattest vorhin, bevor wir angefangen haben, hast du kurz angesprochen, dass es etwas gibt, was du ansprechen wolltest. Willst du das jetzt tun?
Keine Ahnung, ob die Zeit jetzt noch unbedingt dafür reicht, aber ich habe mir so die, also beziehungsweise ich bin durch ein Video raufgekommen, dass halt die sehr interessante Frage stellte, so, was heißt es eigentlich, erwachsen zu werden oder erwachsen wirken zu wollen? Und ist nicht eigentlich das wahre Erwachsensein, dass es dir egal ist, ob dich andere für erwachsen halten und dass du halt einfach zu deinen Fehlern stehst und ist nicht dieses auf strikt erwachsen sein zu wollen und jedes Kind dich aus dem Fenster zu werfen, eher ein Indiz dafür, dass du noch nicht ganz ausgewachsen bist, weil du dich immer noch an irgendwelchen fremden Maßstäben messen willst oder halt andere davon überzeugen willst, wie erwachsen du letztlich bist.
Interessant. Die Frage ist ja, ne, man muss halt erstmal erwachsen definieren. Es ist so, dass mittlerweile gilt man bis 30 Jahre als Jugendlich. Und
was?
Ja, tatsächlich, weil sich, ne, die Gesellschaft hat sich ganz krass gewandelt und so weiter. Und der Begriff Jugendlicher wird jetzt bis zum 30. Lebensjahr verwendet. Was ich ganz cool finde. Ja, erwachsen ist halt immer so, das ist ja, wird ja auch oft so gesagt, so, werd doch mal erwachsen, so im Sinne von, sei für dich selbst verantwortlich, benimm dich irgendwie, angemessen, vernünftig, verantwortungsbewusst und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob man, erwachsen ist ja erstmal nur ein biologisches Alter, ne, wenn man es ganz, ganz runterbrechen, so. In Deutschland bist du mit 18 Jahren erwachsen, das heißt, du darfst wählen und du darfst irgendwie, darfst Alkohol kaufen und darfst Auto fahren. So.
Dabei ist aber auch schon halbwegs mit 16.
Ja, genau, mit Einschränkungen. Aber mit 18 darfst du halt alles ohne Einschränkung. So. Und ja, das ist so das eine. Aber man will ja selber auch irgendwie, man hat manchmal so das Gefühl, andere Leute in meinem Alter wirken erwachsener als ich. Vielleicht ist es so ein bisschen das, was du ansprichst. Und das irgendwie, weiß ich nicht, als ich 25 war, habe ich andere Leute gesehen, die sind 25 und ich war halt noch irgendwie mitten im Studium oder gerade gegen Ende des Studiums und die hatten halt vielleicht eine Ausbildung gemacht und waren schon länger im Berufsleben und so weiter und da, ja, das verändert die Art, wie du dich benimmst, wie du redest, wie du dich kleidest, vielleicht ein bisschen. Und dementsprechend wirken diese Leute dann vielleicht erwachsener. Die Frage ist, ob das anstrebenswert ist. Also das, was du danach gesagt hast, nämlich dieser Punkt, dass ich mein Ding mache und mich nicht so großartig davon beeinflussen lasse, was andere Leute dazu sagen und was die für Ansprüche an mich haben. Ich finde, das wäre eine ganz coole Wäre eine ganz coole, eine ganz erstrebenswerte Sache. Aber ich weiß nicht, ob das Erwachsensein ist oder ob das einfach, weil ich glaube, viele Menschen sind erwachsen und sind irgendwann 50, 60, 80 Jahre alt und kommen niemals an diesen Punkt, wo die aufhören, sich über das Urteil anderer Menschen zu definieren.
Ja, aber das ist ja eben das interessante Ding, weil du musst halt bedenken, was hast du gemacht in deinen Teenagerjahren, wo du halt vielleicht gerade mitten in die Pubertät reingesprungen bist und wo du halt noch eventuell irgendwas Kindliches an dir hattest und das auf einmal auf dich uncool wirkte, weil du halt unbedingt erwachsen sein wolltest und unbedingt nicht mehr so dieses, obwohl man natürlich in der Jugendlichen oder in der Pubertätsphase so ziemlich das unerwachsenste Stück Emotion ist, was es gibt. Aber wo du dich trotzdem so, wo du komplett davon weg willst, so als kindlich wahrgenommen zu werden, wo du halt so denkst, so, ja, jetzt hau ich rein, meine Stimme wird tiefer, ich will ernst genommen werden, ich will erwachsen jetzt sein, weil das ist total cool und erstrebenswert und sonstiges und ich werf meinen Teddy jetzt ins Lagerfeuer oder so.
Ja, genau, das ist, glaube ich, auch was ganz Normales, dass man halt, und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass du als Kind und als Jugendlicher, dass du halt ganz doll das Gefühl hast, gerade in der Pubertät, wenn du ja gerade anfängst, dich abzukapseln, so, und selbstständig zu werden, dass du auch dieses ganz, ganz krasse Autonomiebedürfnis hast. Und der Gedanke daran, dass du eben noch Kind oder Jugendlicher bist und dass Erwachsene dir sagen können, was du zu tun hast und dass du ja auch einfach so ein bisschen darauf angewiesen bist, weil du noch nicht in der Lage bist, selber zum Beispiel Geld zu verdienen und dich selbst zu versorgen. Ich glaube, da hängt das mit zusammen, dass man da so diesen ganz krassen Wunsch danach hat, erwachsen zu werden. Und andererseits ist es ja auch oft so, dass so Midlife-Crisis-mäßig zum Beispiel bei Männern, die dann irgendwann so die 40, 45 erreichen, dass die dann nochmal den Wunsch haben, jung zu sein und dass die ja dann auch so zum Beispiel kleidungstechnisch nochmal sich verändern oder, ja, weiß ich nicht, sich einen Sportwagen kaufen und diese ganzen Klischees, um...
Oder Lego.
Okay. um nochmal sich jung zu fühlen. Ne? Ich glaube, es ist ja oft so, man will immer genau das, was man gerade nicht hat. Und ich glaube, da ist es so ähnlich bei dem Thema.
Oh, weiß ich nicht, ob man unbedingt immer das will, was man nicht hat. Ich denke mir so, gerade so ein Milliardär wird sich nicht so denken, boah, wäre ich jetzt nur arm und hätte nichts zu fressen oder sowas.
Nein, natürlich nicht, aber ne, das hat ja auch jetzt keine Vorteile. Aber der Milliardär denkt sich vielleicht, so der Typ, der irgendwie, der halt so den Mindestlohn verdient, aber ein total zufriedenes Leben führt und nicht wie ich seine ganzen Milliarden verwalten muss und super viel arbeiten muss und sich den ganzen Tag Sorgen macht, was mit seinem Geld passiert, vielleicht ist er zufriedener.
Ja, aber ich glaube, das ist immer so ein Irrglaube, den man so in sich trägt. Aber ich finde halt so diese, also ich fand diesen Gedankengang ganz cool. Also ich meine, gut, es war auch auf Englisch, also es war jetzt nicht erwachsen, es war mature. Das Wort, also was halt nochmal vielleicht nochmal eine etwas andere Bedeutung trägt als Erwachsene ja, im Deutschen.
Ja, total anders ist, ne? Reif ist ja nochmal irgendwie was anderes. Reif kannst du ja in jedem, nein, nicht in jedem Alter, aber ne, das ist ja auch sehr positiv konnotiert im Gegensatz zu Erwachsen vielleicht.
Ja, aber ich meine, das, was er halt angesprochen hat, passt halt mehr zum Erwachsensein, so, dass man auch vielleicht mehr zu anderen sagen würde, so, ja, werdet doch mal erwachsen oder sowas, weil, keine Ahnung, ich meine, wenn du dir andere Menschen in unserem Alter anguckst, die vielleicht eine komplett andere Hintergrundgeschichte haben oder sonstiges, würden einfach nur die Nase rümpfen bei einigen unserer Gesprächsthemen und würden sagen, bah, was seid ihr denn für welche? Seid ihr 12 oder so? Und ich würde wahrscheinlich sagen, irgendwie schon, ja, aber das ist ja auch nichts Schlimmes, also ich, keine Ahnung, ich finde halt so diese, vor allen Dingen in unserer Gesellschaft habe ich so das Gefühl, dass so dieses dieses Jungbleiben irgendwie auch belächelt wird, so als etwas, was man überkommen müsste oder was halt so ein Hindernis ist, was einen daran hindern würde, im Leben weiterzukommen oder sowas. Dabei finde ich eigentlich, dass die Leute, die einen Stock im Arsch haben und keine Freude mehr im Leben haben, es viel schlimmer haben.
Ja, ich glaube, wie bei ganz vielen anderen Sachen kommt es halt drauf an, wie man es verkauft und ob man es mit Authentizität, mein Lieblingswort, dreimal schnell, Authentizität, ob man es mit Authentizität Autobots, trägt. Ja, genau, ne, dieses, also wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist 50, aber du trägst Skaterschuhe und Baggypants und, weiß ich nicht, Dreadlocks oder so, dann kann man, glaube ich, relativ schnell sehen, ob eine Person ob das aufgesetzt ist oder ob die Person das wirklich fühlt und das wirklich lebt. Und ich glaube, im letzteren Fall werden die wenigsten das belächeln. Und andererseits ist es auch immer so, wenn jemand dich belächelt, dann hat der ein eigenes Problem mit sich selber, ne? Weil jemand, der andere erniedrigt, der hat irgendwie immer den Bedarf, sich selber zu erhöhen. So, davon mal abgesehen.
Ja, hört ihr das, Dominas? Ihr werdet für Sachen bezahlt, weil ihr selber so viele psychische Probleme habt. Vielleicht trete ich mal auf euch. Ne, warte, Moment, das schneiden wir raus.
Ja, also ne, ich glaube, da hängt es wirklich da ganz krass damit zusammen. Auch wenn du jetzt, weiß ich nicht, wenn du mit 40 immer noch studierst, aber wenn du das halt machst, weil du das möchtest und weil das eben mit Würde und mit Ehrlichkeit trägst, dann ist es total okay und dann würde keiner sich da irgendwie abfällig zu äußern. Im anderen Beispiel, wenn jemand halt irgendwelche als jugendlich angesehenen Sachen macht und man ihm ansieht, dass er damit versucht, irgendwas zu kompensieren, dass jetzt jemand mit einem Sportwagen versucht, seine langsam ausfallenden Haare zu kompensieren oder so, dann, ich glaube, das merkt man relativ schnell. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen anderen Sachen so. Du kannst die bescheuertsten Klamotten der Welt tragen, aber es gibt manche Leute, und das hat man schon immer irgendwo gesehen, du siehst jemanden und du denkst dir, der hat jetzt einen Pelzmantel an, darunter nix und eine Goldkette und eine Sonnenbrille und der läuft damit durch die Straßen und eigentlich denke ich mir, was für ein Spasti, aber irgendwie der Typ trägt das so cool, ja, nee, das ist ein cooler Typ so. Weißt du, was ich meine?
Also ich verstehe, was du meinst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass da auch mein erster Instinkt eher bei dem, boah, was für ein Spasti wäre, als bei dem, oh ja, das ist aber irgendwie, also der trägt das mit Überzeugung, das kann ich akzeptieren.
Ja.
Aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit unserem Heranwachsen zu tun. Das ist da wahrscheinlich auch noch so ein kleiner Spießer in mir hockt, der halt nicht akzeptierend gegenüber allem ist, was natürlich auch sehr schwierig ist, weil wir halt darauf geschult werden, dass bestimmte Schubladen für uns eher haram sind.
Ich glaube, wenn ich sowas belächle oder abwerte, dann ist es ganz oft, weil ich mir denke, warum bin ich nicht so cool? Warum mache ich nicht genau das? Also jetzt nicht diesen Pelzmantel und so weiter, das wäre vielleicht gar nicht mein Ding. Aber warum mache ich nicht einfach genau das, worauf ich Bock habe, ohne mir Gedanken darüber zu machen, wie andere Leute das bewerten würden. Das ist oft was ich mir von mir selber wünschen würde. Und natürlich ist es nicht so. Natürlich sind viele der Dinge, die ich tue, immer noch davon beeinflusst zumindest, was ich glaube, was das für eine Wirkung auf andere Leute hat. Aber wenn ich dann so jemanden sehe, dann denke ich mir, ja, der macht einfach genau das, was er will und es funktioniert. Und da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Das bewundere ich.
Ja, das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Aber ich würde ihn immer noch belächeln, weil scheiße, wer trägt schon einen fucking Pelzmantel mitten auf der Straße und eine Goldkette? Was ist denn los mit dem Typen?
Und nix unter dem Pelzmantel.
Der soll sich einen Job suchen. Was?
Und nix unter dem Pelzmantel, der hat kein T-Shirt an oder so, ne? Das ist wichtig.
Ja, es ist ja normal. Also, bitte dich. Und am besten noch einen Goldzahn oder irgendwie so.
Ja, und irgendwie so ein frizzy Hut.
Wobei das hätte schon wieder fast Ziel, wenn er so gegen den gegen die Sonne laufen würde und einfach Gangsters Paradise spielen würde, aber das ist eine andere Geschichte.
Genau, der hat natürlich auch eine Boombox dabei, das habe ich vergessen, ja.
Ja.
Ne, wenn er eine Boombox hätte, dann würde er mich nerven, weil würde ich mir denken, was für ein Assi, will nicht jeder deine Musik hören, kauf die Kopfhörer.
Ja, aber macht er dann nicht auch das, was er will?
Ja,
und
aber
ihm ist es scheißegal, was andere über ihn denken, Daniel?
Nee, weil damit belästigt er andere Leute. Wenn der laute Musik spielt, irgendwo, wo das einfach, ne, wo er nicht alleine ist und wo nicht die anderen Leute sind, die sich das ausgesucht haben, dann ist es nicht okay, weil dann belästigt er die damit. Mit seinen Klamotten, die hat er an, da kann irgendwie keiner was zu sagen, es sei denn, da sind irgendwelche politischen oder rassistischen Symbole drauf oder so.
Ja, aber er ist ja darunter nackt, Daniel. Denk doch nochmal an die Kinder.
Ja, aber er hat ja, also sein Penis ist schon verdeckt, er hat eine Hose an. Er ist jetzt nicht so ein Exhibitionist, der mit dem Mantel und darunter nichts am Spielplatz steht. Nee, nee, das hast du falsch verstanden.
Und der irgendwas in seiner Tasche sucht, die er nicht hat oder so, weiß ich nicht.
Genau, der hat seine Taschenlampe verloren. Ja, aber er ist auf einem guten Weg, die zu finden.
Ja, und das ist quasi dann auch das Licht, was du versuchst zu finden, wenn du dir denkst, boah, ich will einfach nur mal richtig authentisch sein und es soll mir egal sein, was der Rest von mir denkt.
Ganz genau. Und mit diesem extrem verstörenden Schlussbild, liebe Leute, entlassen wir euch in eine weitere Woche Sommer. Es soll 38 Grad werden im Laufe dieser Woche.
40.
40 sogar?
Ja.
Heilige Scheiße. Ja, ja, dann sucht euch irgendwie einen Badesee oder so. Ich gehe nicht gerne zum See im Sommer, weil da einfach so viele Menschen sind. Aber vielleicht findet man ja irgendwo eine stille Ecke, wo man etwas für sich ist und vielleicht mit den Menschen, die einem lieb sind, ein bisschen Zeit am Strand verbringen kann.
Aber nicht zu nah, denn es ist fucking warm.
Genau. Ja, das ist Körperkontakt, wird dann auch schwierig. Also, ja, also wenn ihr zusammen sweaty werden wollt, dann ist jetzt die beste Zeit dafür auf jeden Fall.
Und falls ihr eure Eier auf dem Balkon braten wollt, und das lasse ich extra so zweideutig.
Wunderschön. Leute, habt einen guten Sommer und wir sehen uns sehr bald. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Das ist richtig schlimm.